Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 223. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute geht's nicht um Terroir-Details, Jahrgänge oder kellertechnische Finessen. Es geht um eine größere, unbequemere Frage. Warum hat deutscher Wein trotz Weltklasse in der Spitze so wenig kulturelles Momentum? Warum ist er so selten Pop, Ritual, Selbstverständlichkeit, gerade bei den unter 30-Jährigen? Und warum haben parallel Dinge wie Petnat oder Natural so viel Anziehungskraft? Sicher nicht zwingend, weil sie objektiv besser wären. Vielleicht aber, weil sie als Szene, als Story, als Lebensgefühl besser funktionieren. Um darüber zu sprechen, habe ich Hendrik Thoma ans Mikrofon geholt, Master Sommelier und Mitbegründer von Wein am Limit. Hendrik überblickt die Branche wie kaum ein Zweiter, seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Und er hat den Mut zu unbequemen Wahrheiten. Ich habe ihn mit einer These konfrontiert. Das Problem ist weniger die Qualität als die Übersetzung. Sprache, Setting und Bilder, also die Art, wie wir Wein präsentieren, wie wir darüber reden, wie wir ihn verkaufen. Da wäre so viel Einladungsenergie möglich und trotzdem entsteht allzu oft Distanz. Und genau deshalb will ich das heute nicht im Ungefähren diskutieren, sondern ganz konkret. Hendrik kennt beide Seiten, die klassische Sommelierwelt und die radikale Realität eines Marktes, in dem Aufmerksamkeit, Kanäle und Tonalität entscheiden, ob überhaupt jemand zuhört. Wir starten mit einer schnellen Bestandsaufnahme im 8-Bälle-Format. Skala 1 bis 10, erst die Zahl, dann kurz die Begründung. Und danach gehen wir an die Hebel. Was müsste sich ändern? Am Point of Sale, in der Gastro, in der Kommunikation? Wer hat wirklich Macht und wer müsste dafür Kontrolle abgeben? Und was lässt sich realistisch drehen, ohne dass es zur reinen Marketingübung verkommt? Zum Schluss öffnen wir eine Flasche. Als Prüfstand für Energie. Im Mund, im Ort, im Menschen. Es ist kein deutscher Wein, aber wir sind uns einig, deutsche Weine können das genauso. Die Frage ist nur, warum kennen diese Weine so wenige 28-Jährige, die gutes Essen lieben? Also, freut euch auf eine spannende Episode mit Hendrik Thoma. Los geht's! So, lieber Hendrik, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast zu haben, hier bei Genuss im Bus und sage herzlich willkommen nach Hamburg.
Ganz, ganz herzliche Grüße zurück, lieber Wolfgang. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Termin, bin gespannt, was du an Fragen hast und an alle da draußen, die zuhören. Ich freue mich auf Wolfgang und auf euch.
Hendrik, ich will heute mit dir über deutschen Wein reden, aber nicht über Terroir-Details oder einzelne Jahrgänge. Ich will über die große Frage reden, warum hat deutscher Wein trotz Weltklasse in der Spitze so wenig kulturelles Momentum? Während parallel Dinge wie Petnat aus dem Friaul oder Natural Wine aus irgendeinem Off-the-Radar-Ort plötzlich Pop sind. Nicht, weil sie aus meiner Sicht objektiv besser sind, sondern weil sie als Ritual, als Story, als Szene funktionieren. Warum wird er so selten selbstverständlich im Alltag, in der Gastro, in den Köpfen, gerade bei den unter 30-Jährigen? Und bevor das missverstanden wird, was ich hier andeute, das ist für mich keine Qualitätsfrage. Ja, wir bedienen mit der Frische, mit der Saftigkeit und dem moderaten Alkohol ja im Grunde genau das, was viele Menschen heute eigentlich wollen. Und trotzdem wirkt deutscher Wein oft wie ein Insider-Thema. Und ich vermute das Problem nicht in der Qualität, sondern vielleicht ist es die Übersetzung, also Sprache, Setting, Bilder. Nicht, was im Glas passiert, sondern wie wir Wein präsentieren, wie wir darüber reden, wie wir ihn verkaufen und welche Codes wir dabei vielleicht auch mitschleppen. Und Ich will das jetzt mit dir nicht im Ungefähren abhandeln, sondern ziemlich konkret. Deshalb starten wir mit einer schnellen Bestandsaufnahme. Ich will dir ein paar Bälle zuwerfen und du antwortest immer auf der Skala von 1 bis 10. Erst die Zahl und dann hast du maximal, sagen wir mal, eine Minute, um das nochmal so in aller Kürze zu begründen. Und ich darf dich liebevoll, Henrik, liebevoll unterbrechen, solltest du in den Professor-Modus kommen.
Sehr gern.
Henrik, Ball 1. Wenn du auf die Wertschätzung schaust, die die Menschen hierzulande dem Wein entgegenbringen, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 egal bedeutet und 10 heißt kulturell wirklich relevant, wo stehen wir?
Da stehen wir bei 2, 3.
Begründung?
Ja, also natürlich gibt es eine Weinszene und eine Weinbranche und die sich sehr stark mit Wein beschäftigt, aber wenn man mal die ganze Bevölkerung sieht, das geht ja nicht nur über den Wein oder es ist nicht nur beim Wein so, es geht ja auch bei der Ernährung und bei anderen vielen oder bei anderen kulinarischen Dingen ja auch so, dann sind wir, glaube ich, nicht an erster Stelle. Bei uns hat Essen, Trinken, wo der Wein nun dazugehört, glaube ich, nicht die ganz, ganz große Bedeutung, wobei vielleicht ist eine 2 auch zu schlecht, aber eine 3 oder eine 4 auf alle Fälle kommt dem, glaube ich, sehr nah.
Mhm. Ball 2. Deutsche Weine sind in der Spitze Weltklasse. Da sind wir uns einig, glaube ich. Und sie bedienen die Konsumentenwünsche, ich habe es angedeutet, nach frischen, saftigen und tendenziell eher leichten Weinen wie kaum eine andere Weltgegend. Frage, wird das so wahrgenommen? 1 bedeutet völlig ignoriert bis 10 völlig anerkannt.
Auch hier wieder muss man wirklich ein bisschen unterscheiden, in wem man diese Frage stellen würde. Ich glaube, jeder in der Weinbranche weiß, dass deutsche Weine ganz weit vorne mitspielen und kennt auch die einschlägigen oder gängigen Namen auch darüber hinaus und wird auch immer wieder bedient, auch mit neuen Themen. Aber wenn man mal generell in der Welt schaut, dann sind die Deutschen für ihre Ingenieurskunst bekannt, sie sind bekannt für Industrie, für Leistungsstärke für viele Dinge, die eben weit weg vom Wein sind. Und das Thema betrifft nicht nur uns Deutsche, das Gleiche könnten die Portugiesen sagen, das Gleiche könnten die Slowenen sagen. Also ich will damit sagen, außer Frankreich, Italien und Spanien vielleicht bedient keiner die Klischees im Wein so gut und der Rest, ja, lief unter ferner liefen. Und in Übersee ist es dann Kalifornien und selbst solche Weinländer wie Südafrika, finde ich, mit ihren 100.000 Hektar, hat ja die gleiche Größe von Deutschland, sind immer am Klagen, dass sie international noch nicht ganz da angekommen sind, wo sie sein wollen.
Wie einladend präsentiert sich deutscher Wein? Also ich meine jetzt im Fachhandel, in den Supermärkten, über die Verkäufersprache, die Etiketten, das Marketing, die digitale Präsenz. Wenn du das auch mal auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen solltest, wenn 1 abschreckend wäre und 10 einladend.
Also das, was einem im Supermarkt oder im Discount oder dort, wo der Wein in größeren Mengen oder größeren Gebinden verklappt wird, das ist teilweise erschreckend. Einfach banal, die Etikettensprache, Flaschensprache, sehr kompliziert, sehr verkopft. Dann auf der anderen Seite wieder wird versucht, irgendwie welche Marketing Klischees zu bedienen. Generell würde ich sagen, im Fachhandel sind deutsche Weine absolut anerkannt, werden auch gekauft, machen vieles richtig oder alles macht niemand richtig. Aber generell nach wie vor, wenn man auch teilweise die Weinwerbung betrachtet, zu viel traduiertes oder traditionsbehaftetes, was natürlich dazugehört, aber zu wenig irgendwie, da fehlt ein bisschen die Freude, der Spaß, das ist alles immer so ein bisschen von oben wird herab nach unten gegrüßt und das kommt, finde ich, bei den Leuten nicht so richtig an.
Erlaub mir eine Zusatzfrage. Das eine Detail, das dich am allermeisten stört, ein Wort, ein Regalbild, ein was auch immer.
Ja, also im Detail stört mich eigentlich immer noch, dass wir meinen, wir müssen uns erklären. Das müssen wir gar nicht. Können echt viele Sachen sehr, sehr gut. Selbstbewusstsein, das ist das Thema. Das haben natürlich welche. Ich rede jetzt vom gesunden Selbstbewusstsein. Nicht von dem Selbstbewusstsein, was verstörend wirkt auf andere. Aber man kann ruhig stolz sein auf das, was man dort in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat. Und auch auf die Zeit davor gab es auch immer hervorragende Weine.
Ball 4. Macht diese Art der Präsentation, die du da gerade angedeutet hast, den Zugang für U30 schwieriger als für andere Altersgruppen?
Ja, na klar, junge Menschen werden ganz anders natürlich getriggert und haben auch ganz andere Kanäle, die teilweise die klassische Weinwerbung so gar nicht mehr erreicht. Von daher, auch hier muss man aufpassen, es gibt viele gute junge Leute, die das Thema neu aufbereiten. Es ist zwar der alte Wein in neuen Schläuchen, also reden wir mal über die Influencer, und trotzdem machen sie eben was ganz Wichtiges. Sie holen die Leute erstmal irgendwie aus ihrem Alltagsmodus und rein in diese Weinwelt. Und ich würde auch diese Generation, die Gen Z, jetzt nicht per se abschreiben. Es ist eine Frage, aber wie bekommt man sie dazu, Wein auch so wertzuschätzen, dass sie auch Freude daran haben? Und da ist in der Vergangenheit auch immer wieder, ja, es wird viel Besserwisserei, viele Sachen, die so abschreckend sind, wo immer von oben herab, beziehungsweise ein bisschen ausgrenzend in der Kommunikation gesprochen wurde über Wein. Ich glaube, wir müssen auf die Stärken, die der Wein hat und die in diesen Zeiten sehr wichtig sind, als verbindendes Element, nicht nur zwischen verschiedenen Altersgruppen, auch zwischen verschiedenen Kulturen, und auch der Spaß, der damit einhergeht, die Lebensqualität, das muss damit auch noch viel stärker in den Vordergrund gerückt werden. Und nicht die Masse oder die Menge an Wein, die man konsumiert, sondern eben das Richtige oder das zu trinken, was einem auch Freude macht.
Da kommen wir zu, Hendrik. Wir werfen gleich noch so einen Blick auch in die Zukunft. Was ist möglich? Du hast da Potenzial angedeutet. Sehe ich genauso. Aber erst nochmal zurück zu dieser Generation Z, zu den U30-Jährigen. Da kommt ja das Thema Gesundheit und Alkohol hinzu. Wie stark bremst das die Weinbegeisterung?
Also zurzeit auf jeden Fall auf einer Skala sicherlich 3 bis 5 irgendwo. Ich kann mich da nicht genau festlegen, weil dafür müsste man natürlich mal die genauen Werte haben. Aber dass weniger Wein konsumiert wird, darüber ist man sich, glaube ich, in der Branche einig. Das merkt man ja selbst in seinem Umfeld. Ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung. Was mich daran eigentlich stört, also gestern Abend zum Beispiel, jeder übt so in Verzicht, würde aber gern noch ein Glas mehr trinken. Und dementsprechend ist dann auch die Stimmung, die hat dann was Gebremstes. Und ich glaube, ja, wir kommen nicht umhin. Es gibt auch zu viel Weine, denen es fehlt an Storytelling, denen es fehlt an Ausdruck, dass sie einfach, das muss man jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, aber am Ende, in der Summe heißt das, dass es gibt zu viele Weine, die einfach nur reiner Alkohol sind. Und dann ist die Entscheidung, ob man dann ein Bier, ein Wein, ein Aperol Spritz oder ein Schnaps trinkt, eigentlich, ja, ist nur die Frage der Menge und der Höhe des Alkohols. Aber am Ende, Wein ist ja eigentlich das Getränk, was vielleicht am besten von all diesen Getränken den Ausdruck der Natur widerspiegeln
Ja,
kann.
ja. Die Situation, die du angedeutet hast, spürt die Branche aktuell den Schmerz?
Aha, auch hier muss man ein bisschen schauen. Ich glaube, das wieder kommt ein bisschen auf die Schicht an, in der man unterwegs ist. Aber generell sind wir bestimmt schon über 5 und wir sind auf dem Weg auf die 8 oder zumindest auf die 7. Also einige Betriebe betrifft das sicherlich in ihrer Existenz.
Winzer meinst du vor allem oder auch den Handel?
Genau. Winzer und natürlich auch den Handel, ganz klar. Das gehört alles dazu. Also nein, die Branche hat natürlich darunter einige zumindest zu leiden. Und ich glaube, generell haben wir einen Umsatzrückgang, ja, auf allen Ebenen.
Möglicherweise wirkt die Frage, die ich jetzt stelle, redundant, weil du da schon dich zu geäußert hast. Ich stelle sie aber trotzdem, Henrik. Wie stark gelingt es der Branche, Wein emotional aufzuladen? Also Begeisterung und Leidenschaft zu wecken, spannende Geschichten zu erzählen. Wie gut gelingt es?
Also es gelingt einigen sehr, sehr gut und vielen leider, muss man sagen, eben, wie ich finde, nicht besonders ansprechend. Also wir haben uns irgendwo bei einer 4 bis 5 müssen wir uns irgendwo treffen. Aber es gibt Leute, die das sehr gut können. Und wenn ich in die Vergangenheit schaue, fand ich, ist uns das schon mal besser gelungen als Branche. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es noch eine allgemein bessere oder höhere Akzeptanz für Wein gab.
Gab es in den letzten Jahren, vielleicht eine Zusatzfrage, in den letzten Jahren eine deutsche Weinstory, die wirklich Pep oder Pop hatte? Falls ja, welche?
Ohne den Wein, ich glaube, ich habe den einmal probiert, aber das zeigt schon, über welche Macht diese Hebel verfügen. Das ist ein Wein hier von Joko, Schweighöfer etc. Ne? Die haben mit einer rheinhessischen Winzerin, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, du weißt es bestimmt.
Genau. Ja, ich komme den Namen auch gerade.
Mittlerweile machen sie aber den Wein nicht mehr mit ihr. Ich glaube, das ist getrennt. Das habe ich auch noch mitbekommen. Das hat mich persönlich nicht angesprochen, aber ich habe gedacht, es war trotzdem ein smarter Move und der Wein hat mich auch persönlich nicht angesprochen. Ich glaube, es war trotzdem erfrischend zu sehen und natürlich braucht es solche Vehikel. Wenn man im High-End redet, dann glaube ich, ist das zu kleinteilig. Da fehlen mir so ein bisschen die Leuchttürme, beziehungsweise es gibt schon international natürlich Leute, aber das kriegen wir hier so gar nicht mit.
Henrik, die Zahlen, die du da jetzt insgesamt von den ersten bis zum siebten Baller genannt hast, deuten darauf hin, dass du noch jede Menge Luft nach oben siehst. Ne? Das, glaube ich, kann ich so schließen. Wie optimistisch bist du, dass sich die Begeisterung für Wein wieder steigern lässt?
Auf einer 1 bis 10?
Ja.
Da bin ich auf einer 9.
Sehr cool.
Die 10 gebe ich deswegen nicht, weil es ist immer Luft nach oben.
Ja.
Aber ich finde, ich glaube auch, dass wenn man glaubt, dass das Leben von mir aus wie so ein Pendel immer von links nach rechts schwingt oder in solchen Zyklen eben läuft, dann haben wir gerade eben, weil die Gesellschaft auch politisch sehr aufgeladen ist, weil viele Themen Reizthemen sind, wir haben heute ein starkes Schubladendenken. Und der Wein, der jetzt, sag ich mal, ja insgesamt in der Bevölkerung die ganz große Rolle spielt, gerät dann auch ein bisschen hier unter die Räder oder in diese Räder. Und ich hoffe, dass die Menschen wieder erkennen, dass der Wein, also diese atomisierte Gesellschaft, ich habe das neulich irgendwo in The Economist eine schöne Überschrift dazu gelesen, der Weinkonsum ist auch deswegen gesunken, weil nach Corona die Leute einsamer geworden sind und die Gesellschaft sich atomisiert hatte. Das kann wieder was werden, wenn, also für mich ist Weintrinken auch Ausdruck einer zufriedenen, gesunden Gesellschaft und die haben wir gerade nicht. Mhm.
Das lass uns mal vielleicht sogar noch für einen Moment weiterdenken, denn deine Bestandsaufnahme nochmal fällt ja insgesamt nicht rosig aus, aber dein Blick in die Zukunft ist von Hoffnung geprägt, so kann ich es doch zusammenfassen. Und die Frage ist jetzt, woher kommt diese Hoffnung? Ist das deiner, wie ich das gerade versucht habe, ein bisschen oder rausgehört habe, ist diese Hoffnung deiner optimistischen Lebenseinstellung geschuldet oder siehst du wirklich realistische Wege zum Ziel?
Also es ist weniger Hoffnung als Zuversicht. Bei mir ist es wirklich mehr Zuversicht und ich sag auch, warum? Wir sehen immer oder wir schauen immer nur auf das, was wir erlebt haben, was wir kennen. Aber wenn wir mal die Weinbranche die letzten 50 oder 70 Jahre zurückverfolgen, schauen wir mal nur nach Bordeaux. Bordeaux war in den 70er Jahren unverkäuflich, Weltwirtschaftskrise. Ich kann mich als Kind noch erinnern, also die autofreien Sonntage in Deutschland und andere Dinge. Mit anderen Worten, also da ging es der Gesellschaft auch nicht gut. Und die Bordeaux-Weine hatten echt Schwierigkeiten, Absatz zu finden. Ich schaue zu den Kaliforniern ins Napa Valley Ende der 80er Jahre, die Reblauskatastrophe mit AXR1 Rootstocks. Ich will jetzt hier nicht zu kompliziert das machen, aber mit anderen Worten, das hat Milliarden gekostet. Die amerikanische Weinwirtschaft hat sich davon auch wieder erholt. Dann denke ich mal an Südafrika, Apartheid, das ist irgendwann erst in den 90ern zu Ende gegangen. Davor war südafrikanischer Wein unter ferner Liefen produziert für angelsächsische Supermärkte. Und heute stehen diese ganzen Länder, Betriebe, die dort, oder auch die deutschen Weine, überleg mal, wie schwierig das war. Also ich kann mich noch erinnern, als ich Sommelier war und versucht habe, deutsche Weine den Leuten zu verkaufen, das ist meistens auf Ablehnung gestoßen. Das hat sich ja komplett geändert. Also als ich Sommelier war oder als ich anfing, Sommelier zu sein, das war ungefähr Anfang der Mitte der 90er, im letzten Jahrtausend. Mit anderen Worten, Ich glaube, das gehört doch dazu. Wir sind alle so dabei, immer Anforderungen an, ja, an unsere Umwelt zu stellen, dass alles immer super sein muss, dass es besser wird. Wir wollen Wachstum. Wir haben gerade eine harte Konsolidierungsphase, aber das muss man nicht negativ sehen.
Über den Wein hinaus, selbstverständlich, ne? Da ist Wein ja nur ein kleines Thema.
Ist es, genau.
Wir haben noch ganz andere Sorgen. Unser Thema ist heute der Wein. Und wenn du mal eine Sache vielleicht dir vorknöpfst, wenn du eine Sache ändern könntest, die den größten Effekt hätte in Richtung dieser von dir auch gewünschten Zukunft, welche Sache wäre das?
Zurzeit auf jeden Fall, dass wir wieder mehr über Wein als über Alkohol sprechen. Denn der Alkohol ist nun mal Teil des Weines. Es ist natürlich, die Dosis macht das Gift, aber wir müssen wieder viel mehr darüber sprechen, was diese Branche eigentlich auszeichnet. Und auch, wie viele gute, innovative Leute darin sind. Und ich bin bei allem, was gerade jetzt passiert, wenn ich heute allein in meinen E-Mail-Eingang schaue, mit wie viel interessanten, spannenden Leuten ich kommunizieren kann und. Das war vor 20, 30, geschweige denn vor 30, 40 Jahren, gut, da war das Internet noch gar nicht so weit, war das gar nicht möglich. Also wir müssen mehr über das sprechen, was wir wollen und nicht über das, was uns gerade natürlich wehtut. Das ist vielleicht jetzt leicht gesagt.
Was heißt das konkret? Wie würde das aussehen?
Konkret heißt das, dass wir weniger jammern müssen, dass wir die Ärmel vielleicht in gewisser Weise hochkrempeln müssen, dass wir auf alle Fälle Zuversicht ausstrahlen müssen und dass wir wieder diese Begeisterung, die wir für dieses Getränk haben, das teilt es am Ende bei allen Differenzen, die wir in jeder, die es in jeder Branche gibt und die es auch in der Weinbranche gibt und die auch der eine oder andere mit mir hat oder ich mit ihm. Trotz allem müssen wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Branche, wofür wir stehen, das müssen wir stärken. Und ich rede ganz bewusst von dem Teil der Branche, der dafür steht, dass Wein in Maßen genossen eine kulturelle Botschaft hat, eine soziale Botschaft und eben ein Genuss und etwas, was ich in meinem Leben nicht missen möchte.
Und wie würde sich das am Point of Sale niederschlagen? Da muss es ankommen, ne?
Der Point of Sale hat sich ja total verlagert. Ich will nicht sagen, dass das Internet alles übernommen hat, aber ist zumindest in den letzten Jahren ja ein wachsender Bereich gewesen. Vor allen Dingen aber auch für besondere oder interessante Weine. Das Regal selbst oder die Regale selbst in Discountern oder in vielen Supermärkten sind ja geschwemmt und überschwemmt mit einem Heer an unfassbar vielen verschiedenen Botschaften, Regionen, da kann der Kunde sich überhaupt nicht zurechtfinden. Wir investieren heute in große Angebote und wir haben zu wenig investiert in Ausbildung, in Menschen, die das Thema nach vorne bringen. Es gibt keine Sommeliers in den Restaurants mehr, weil sie sind zu teuer, sie reden teilweise zu lang und zu viel an den Tischen. Das heißt, damit ist dann der, ja, ist bei, glaube ich, bei vielen Gastronomen so die Botschaft, deswegen stellen sie keinen ein. Aber die Denke muss doch sein, dass man mit einem Sommelier sehr viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, ich habe ja nun auch über 20 Jahre in dem Job gearbeitet, dass, also für die Leute, für die ich gearbeitet habe, die haben auch viel Geld mit mir verdient. Und das war auch in Ordnung so. Und ich habe auch mein gutes Leben davon bestreiten können. Und schau mal, es gibt das Court of Master Sommeliers, sie sind ja international unterwegs, die bilden Leute aus, in Indien, in China, in Australien, Neuseeland, Ozeanien, wie sie es nennen, Südamerika, Amerika. Und diese Menschen, das sind die, die am Ende den Unterschied machen. Es ist nicht die Menge eines Sortimentes, es ist nicht die Vielzahl, die erschlagende. Und wenn man sie abbilden will, dann kann man das nur lösen, indem man kompetente Beratung hat. Und die fehlt.
Ich will nochmal zurück zu diesem Regal oder Point of Sale kommen, so wie wir es klassischerweise ja immer noch in den Supermärkten etc. haben. Du hast da von Begeisterung gesprochen, von der besseren Kommunikation, die spürbar werden muss. Stell dir vor, Samstagnachmittag, 17:30 Uhr, sagen wir, ein ganz normaler Mensch steht vor dem Regal oder sitzt im Restaurant oder scrollt bei Instagram. Wie sieht dein neues Weinerlebnis aus? Was sieht er, was hört er, was fühlt er? Hast du da mal konkrete Details?
Kannst. Also es geht ja eigentlich immer darum, den Menschen ein besonderes Erlebnis zu verschaffen. Man muss das abwägen, dass das am Ende auch sich wirtschaftlich natürlich rechnet, aber am Ende muss man auch mal langfristig perspektivisch sehen, wenn ich mir als Supermarkt eine große Weinabteilung leiste, brauche ich auch Leute, die darin gut beraten können. Ansonsten ist es einfach nur eine große Weinabteilung. Und die können auch am Samstag um 17 Uhr, wenn sie da jemanden vorm Regal sehen, hey, worauf haben Sie Lust? Mit drei oder vier gekonnten Fragen ist man meistens am Ziel mit zwei, drei Empfehlungen und man hat einen Kunden, wahrscheinlich nicht nur für die nächste Woche, vielleicht fürs ganze Jahr und mit ein bisschen Glück sogar für ein paar Jahrzehnte.
Damit sich da wirklich was verändert, glaube ich, Hendrik. Es ist eine Art konzertierte Aktion, ne? Da sind viele Akteure letztlich beteiligt. Da sind die Winzer beteiligt, das ist der Handel beteiligt, da sind die Restaurants beteiligt, aber auch Verbände und Politik möglicherweise. Wer hat aus deiner Sicht hier den Hebel in der Hand?
Fairerweise muss ich sagen, mache ich mir nicht so viel Gedanken darum. Ich schaue mir eher die Welt an, was es alles gibt. Oder es gibt tolle Festivals, es gibt fantastische kulinarische Events. Also wir haben mal diese Big Bottle Party im Louis C. Jakob in Hamburg, wo ich gearbeitet habe vor vielen Jahren mit dem Gunnar Thies, habe ich das sozusagen, wir beide das erfunden und das war ja dann auch oft kopiert, auch gut so. Dadurch ist da ja so ein kleiner rollender Effekt entstanden, aber wie toll war das? Das war natürlich sehr elitär und das hat natürlich auch wiederum nur in einem ganz kleinen Teil dieser Branche gespielt. Aber das hatte trotzdem positive Abstrahleffekte in viele Bereiche. Und diese Big Bottle Partys, die werden ja heute noch gefeiert. Und wir haben es versucht, Kulinarik, Wein, Winzer, Menschen zusammenzubringen. Es gab Zigarren sogar, es gab Digestive, tolle Gläser, also na klar, wurde da auch verkauft oder geworben, aber es war vor allen Dingen erstmal das, wofür die Weinbranche steht, nämlich für Lebensfreude. Und das geht mir gerade so richtig ab. Es ist natürlich schwer, das in einer Zeit zu vermitteln, in der ja, die nicht besonders freudvoll ist, aber da muss man eben dagegen halten.
Das kann ich gut nachvollziehen, will aber noch mal ein bisschen weiter bohren, denn die Frage ist ja, wieso passiert das jetzt nicht? Du hast jetzt die Zeit genannt, die vielleicht nicht gerade günstig ist. Aber wenn sich was verändern soll, gibt es ja auch immer Akteure oder Strukturen, die in diesem Prozess möglicherweise unter die Räder kommen oder die verlieren, die insofern möglicherweise auch blockieren. Was wäre das?
Ja, da bist du schon, kommst du der Sache jetzt auch nah, denn wir leben gerade auch, niemand will zurzeit seine Position verändern. Er verteidigt sie, aber wir müssen loslassen. Und entweder man macht das über, oder es passiert über Zwang, meistens von außen, weil der Druck so groß wird. Meistens kommt da nichts Gutes bei raus, oder man fängt an, sich wirklich mal morgens in den Spiegel, oder guckt mal morgens in den Spiegel und schaut mal oder überlegt mal und auch in seiner Organisation. Loslassen hilft. Diese Angst vor Kontrollverlust, die ist in Deutschland wirklich sehr ausgeprägt. Aber ich finde, man muss ihn zulassen. Und ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Social Media Aficionado. Ich meine, auch gibt es hier auch eine unsägliche Entwicklung im Bereich von Social Media. Aber eins, was ich damals, als ich in den USA war, es war 2009 oder 2010, schon gesehen und gelernt habe, die Welt verändert sich. Und das Einzige, was ich damals bekommen habe, war Gelächter oder Verachtung teilweise sogar. Warum macht er das jetzt? Und ich habe nur gesagt, wartet Leute, das ist die Welt der Zukunft, es wird passieren. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Weingeschäft sich disruptiv verändern wird und dass die Leute andere Wege haben, sich Informationen zu holen. Sie werden andere Sachen einkaufen, sie werden sich das anders besorgen auch. Wir haben durch die KI, gibt ungeahnte Möglichkeiten in alle Richtungen, positiv wie negativ. Reden wir von den Positiven. Die Menschen werden sehr, sehr gut nachvollziehen können, schnell nachvollziehen können, wie ein Wein ist, wie er schmeckt, wo er herkommt, beziehungsweise so alle seine USPs sehr schnell erfassen können. Ich nutze das jetzt auch schon, nicht unbedingt, weil ich dem alles glaube, dem Tool, aber einfach, um mich damit auch mal zu benchmarken und mal zu schauen. Und all diese Dinge, ich sehe ganz viele Leute, die sind mit sich selbst beschäftigt, aber muss rausgehen. Und das bringt nichts, mit sich selbst beschäftigt zu sein. Wir verkaufen Wein an andere.
Henrik, Butter bei die Fische. Wer verliert Geld, wer verliert Kontrolle?
Kontrolle verlieren die Verbände zum Beispiel oder die, sag ich mal, die diese Strukturen teilweise festhalten, teilweise auch aus gutem Grund. Geld verlieren werden wir wahrscheinlich alle als Branche zurzeit. Die einen werden mehr verlieren, die anderen weniger. Wie gesagt, das ist eben dieser irre Konsolidierungsprozess, der, glaube ich, gerade um sich greift. Und man muss der Realität, was das angeht, auch ins Auge schauen. Ich glaube, die Leute werden in der Zukunft wesentlich ausgesuchter Wein kaufen.
Gibt es denn jemanden, sagen wir mal, ein Weingut, ein Händler, eine Region, ein anderes Land, der bereits zeigt, wohin der Weg führt, dass das, was du da mal so als Ideal oder als wünschenswert beschrieben hast, dass das funktioniert? Und jetzt bitte mal nicht Wein am Limit nennen, dazu kommen wir in ein paar Minuten.
Nee, aber auch für Wein am Limit gibt es ja durchaus Vorbilder oder beziehungsweise Sachen, die mir persönlich viel Inspiration bringen. Das ist zum Beispiel Noble Rot aus England. Das ist eine Kette. Das sind vier Geschäfte mittlerweile. Es sind also eigentlich Restaurants, vier Restaurants mit angeschlossenem Weinhandel. Die bringen viermal im Jahr ein Booklet raus, in dem sie verschiedenste Künstler, Menschen, Promis, weniger prominente, interessante Leute in ihre Restaurants holen, mit denen Interviews machen, interessante Leute holen, die über Wein schreiben, die dort sozusagen sehr schonungslos, sehr offen sprechen. Wir hatten ja hier in Deutschland, oder das gibt's ja auch noch, Schluck ist zum Beispiel auch so etwas. Wir reden natürlich hier absolut in einem ganz kleinen Bereich, aber ich finde, diesen Leuten muss man mehr Gehör schenken und denen muss man mehr zuhören, weil die schaffen das ja. Insbesondere jetzt Noble Rot. Bei Schluck weiß ich es nicht genau, aber bei Noble Rot weiß ich es auf alle Fälle. Die haben Erfolg. Nun ist London auch ein spezieller Platz in der Welt und ist auch nicht England unbedingt und war schon von jeher eine für den Wein wichtige Stadt. Aber wenn ich mir solche Läden angucke, davon hätte ich gern ein bisschen mehr in Deutschland. Und auch absolut dieses Willing for Excellence. Also nicht nur rüber labern, sondern eben auch mal machen.
Und Noble Rot zum Beispiel, das ließe sich doch sicherlich auf die deutsche Weinszene übertragen als Art Vorbild.
Unbedingt, ganz klar. Das Einzige, was ich sehe, ist, der Umgang der Angelsachsen untereinander ist ein bisschen anders. Die sind locker, die sind etwas, was das angeht, sehr kommunikativ. Und die haben aber auch, es gibt auch da so viele Leute, die gar keine Angst haben, mal sich mit einem Glas Wein ablichten zu lassen. Das fragt mal hier den einen oder anderen Politiker. Ne? Die haben dann gleich Angst, dass sie einen Neid- und Shitstorm kriegen. Gerade in diesem Booklet, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es auch andere Geschichten als immer nur diese ewig tradierten und super traditionellen Geschichten erzählen. Sie erzählen die Geschichten so, wie sie im Leben sind. Es ist ein bisschen Rock, es ist ein bisschen Punk, es ist ein bisschen Jazz, es ist ein bisschen Blues. Es ist alles nur keine Volksmusik.
Schön formuliert. Was müsste passieren, Henrik? Was müsste die Branche dafür aufgeben, damit solche Positivbeispiele Schule machen?
Ich hatte eben jetzt mal Noble Rot. Ich schaue immer, wir haben es von Hamburg nicht so weit nach Kopenhagen. Die letzten 20, 25 Jahre sind da auch, nicht nur kulinarisch, auch im Weingeschäft, ja, ist das enorm explodiert. Ich habe die Skandinavier nie als, oder speziell die Dänen jetzt, nie als besonders Wein interessiert wahrgenommen, also aus meiner Kindheit zumindest nicht oder als Jugendlicher. Das war eher das Land der Pölser und Fast Food. Und wenn man heute nach Kopenhagen fährt, das ist Asis Exzellenz.
Ja,
die Leute gucken genau, also die Kommunikation um Wein ist eine lockere, aber sehr versierte und wenn gewünscht auch teilweise fachlich, aber sie verliert sich nicht, sie macht es nicht kompliziert. Und wir müssen den Leuten auch mal ganz klar sagen, dass Qualität auch seinen Preis hat. Ich meine, Kopenhagen ist sündhaft teuer, das hat viele Gründe. Wenn man das mal eins zu eins umlegt, jetzt London, Kopenhagen, New York, die sind wahrscheinlich preislich ähnlich alle. Also es sind alles Weltmetropolen. Aber genauso muss das auch sein. Und hier in Deutschland erzählen wir den Leuten immer, ich habe da noch einen Wein im Keller, der ist vielleicht nicht ganz so berühmt wie der, den kostet aber 15 Euro weniger die Flasche, aber damit haben sie genauso viel Spaß. Ich finde immer das Preisargument, wir müssen mal anführen, dass wir wieder ein bisschen mehr, ich habe den richtigen Wein für Sie, der schmeckt toll, das und das haben Sie mir gesagt, das ist genau Ihr Beuteschema, den müssen Sie mal trinken. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, was kostet der? Ja, dann kann man ihm das ja dann immer noch sagen. Vielleicht sollte man das sogar sagen, um nachher ein schlechtes Feedback zu bekommen. Aber ich will sagen, was führen wir zuerst an? Erst den Preis oder führen wir an die Begeisterung und dass wir jetzt genau das Richtige haben? Und Menschen wollen gerne abgeholt werden. Das geht mir genauso. Also wenn mich einer anlächelt auf der Straße, lächle ich auch zurück.
Ja, das braucht manchmal gar nicht viel mehr als ein Lächeln, ne?
Ganz bestimmt.
Das ist ja das, was ich am Anfang mit Einladung meinte. Einladung, das kann so einfach sein, ne?
Ja, also und ich finde, dafür steht die Weinbranche auch. Die Weinbranche steht eigentlich genau für diese Weltoffenheit, dieses verbindende Element. Und wir haben auch viele Menschen in unserer Branche, die dem auch entsprechen und die das auch leben. Vielleicht reden wir auch über etwas, was in dem Teil der Weinbranche, in dem wir uns aufhalten, vielleicht nicht ganz so krass ist, wie das ganz unten in der Weinindustrie. Die haben natürlich ganz andere Parameter. Da kommt es auf, ja, den Briten, die dritte Zahl hinterm Komma an und viele andere Dinge. Und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, die Leute teilweise, also wenn sie es nicht müssen, dann trinken sie sowas nicht, weil sie haben auch gar kein Vertrauen zu solchen Produkten mehr.
Nur wenn Veränderungen wir uns wünschen, dann geht die in der Regel eher vom Kopf aus, ne? Also nicht von der Basis, sondern von denen, die
Genau.
von den Pionieren der Branche. Da
Genau.
ist Innovation zu erwarten und die setzt sich dann möglicherweise, wenn überhaupt, über längere Zeiträume dann auch weiter unten durch. Aber
Genau.
von da oben muss es ausgehen. Henne, wir haben jetzt viel über die Branche gesprochen, über Verbände und Winzer und so weiter und so fort. Lass mich dich fragen, was kannst du konkret zur Lösung beitragen? Oder anders gefragt, was machst du mit Wein am Limit schon, was in die Richtung geht, über die wir gerade gesprochen haben?
Ich sag mal so, wir versuchen das, was wir machen, so persönlich, leidenschaftlich, wie es geht, zu machen und das entsprechend auch zu übermitteln auf den unterschiedlichsten Kanälen, also vom Newsletter bis über Social Media Arbeit. Ich habe eigentlich versucht, mein ganzes Leben lang, also ich habe irgendwie auch das Glück, dass ich genau das gefunden habe, was mir Spaß macht. Das ist ja nun wirklich auch ein Privileg. Ich denke, das geht dir genauso. Und ich will sagen, das ist dann für mich nicht so schwer. Ich muss mich nicht verbiegen. Ich kann sozusagen meiner Passion frönen. Aber am Ende braucht es ja auch Leute, die das auch anerkennen. Und hier hilft natürlich auch, dass ich mittlerweile schon über 30 Jahre jetzt in diesem Geschäft bin, in diesem Weingeschäft. Ich selber gebe eigentlich, ich versuche mein Bestes zu geben in allen Bereichen. Und das heißt nicht, dass ich es jedem recht machen will. Also da muss man auch aufpassen. Das ist etwas, da habe ich mich von verabschiedet. Das bringt nichts. Ich mache das nicht aus Egoismus, aber natürlich auch für mich selbst. Ich muss mich in erster Linie erstmal selbst wohl damit fühlen, was ich tue. Und wenn ich sehe, was wir so an Feedback zurückbekommen von den Menschen, das ist sogar relativ häufig. Und ich bin immer wieder positiv erstaunt, wie nett, wie freundlich Leute einem schreiben und ja, irgendwie das auch sehen und auch anerkennen und auch sich von dieser Leidenschaft auch treiben lassen und mit uns treiben lassen.
Wenn ich da mal drauf gucke, dann ist ja vieles doch ganz anders, als man das so vom Mainstream gewohnt ist. Eure Sprache, die Art, wie ihr kommuniziert, welche Medien ihr nutzt. Wenn ich auf das Sortiment gucke, ist es auch sehr individuell, sehr, man könnte auch sagen, nischig. Da ist also vieles, ist anders. Ist das, sagen wir mal, bewusst auch gegen den Mainstream gedacht, oder spielt dieser Gedanke gar keine Rolle?
Ja, also ich habe es ja eben auch gesagt, also es geht nicht um die Erwartungen anderer, sondern es geht, wenn überhaupt, um die Erwartung an uns oder an mich in diesem Fall oder an Bianca, also meine Frau und ich, die wir ja gemeinsam bei einem Limit machen. Auch hier machen wir, glaube ich, einen Fehler, oder das war ja so ein bisschen auch in der, den habe ich auch in der Vergangenheit mal gemacht, oder das habe ich ja eben auch so ein bisschen erwähnt, dass wir meinen immer, wir müssen uns erklären, dass wir jetzt auch gute Weine machen. Das müssen wir nicht erklären, wir machen es einfach. Das ist viel einfacher. Und das Gleiche gilt hier. Ja, ich grenze mich ganz klar ab von unterschiedlichen ja, Verkaufsmodellen in Deutschland, oder ich bin kein Fan der Discounterweine, auch wenn ich trotzdem verstehe, dass es sie geben muss. Aber ich habe mich eben für was ganz anderes entschieden, und deswegen, wenn mich jemand danach fragt, dann habe ich da eigentlich auch keine echte Meinung mehr zu. Früher habe ich dann immer noch gesagt, ja, es gibt da noch. Warum kaufst du den oder Barolo für 10 € kann man nicht produzieren, nicht zu vernünftigen Bedingungen. Aber das interessiert mich eigentlich alles gar nicht mehr. Ich gucke heute eher auf das, was sind die interessanten Winzer, was sind interessante Regionen. Versuche das, was ich gerade erlebe, weil ich glaube, weil ich eben das schon so lange mache, auch richtig drin bin und auch gut connected bin, das versuche ich irgendwie auf diese Seite zu packen mit unserem Team zusammen. Und wir machen uns nicht so viel Gedanken, wie andere über uns denken. Wir, außer vielleicht unsere Kunden natürlich, auf die muss man Rücksicht nehmen. Aber ich will damit sagen, was der Wettbewerber und was die Mitbewerber da denken oder was andere Kollegen von einem halten, da habe ich mich frei von gemacht. Ich habe für jeden, der in der Branche ist, Respekt, aber ich habe nicht für jeden Zeit, und ich habe auch schon gar keine Lust, mich mit jedem über bestimmte Themen noch zu unterhalten, weil sie sind wirklich müßig. Und meistens ist es immer dieses blöde Preisargument, was ich verstehe, weil es ist nicht jeder so privilegiert und kann sich jeden Abend eine Flasche für 10 bis 20 € leisten oder sogar noch darüber hinaus. Und da wird man auch schnell irgendwie in so einem, ja, dann landet man in so einem Loop der, ja, Arroganz oder Abgehobenheit. Da möchte ich gar nicht hin.
Ja, das ist, wenn man von außen drauf guckt, sicherlich ein Fragezeichen, ne, das einem sich stellt. Auf der einen Seite dieser Wunsch, sehr offen zu sein und klassische Barrieren, auch Kommunikationsbarrieren abzubauen und dadurch letztlich eine große Zielgruppe erreichen zu wollen. Und auf der anderen Seite ein doch sehr nerdiges, nischiges Sortiment, das allein auch über die Preise, die aufgerufen werden, eben diese Breite gar nicht erreichen kann. Das ist doch richtig so, oder?
Das ist richtig, und in gewisser Weise trotzdem auch, also Bianca und ich, wir haben ja vor vielen Jahren so ein Weinabo gegründet, und wir hatten als wir es gegründet haben, da stand erstmal ganz für uns vorab, wir wollten mal ein Weinabo machen, wo wir monatlich Sachen haben, mit denen wir die Leute überraschen können. Nicht Resterampe, ganz bewusst nicht. Wir wollten auch die ganze Darstellung, die sollte plastisch sein, die Leute sollen mitgehen können, also sprich über Videocontent und andere Dinge. Und wir hatten gedacht, wenn dann 50 Leute kommen, dann sind wir schon happy. Dann kam, aus den 50 kamen 200 gleich in der ersten Woche, die das mitmachen wollten. Dann wurden es 500. Aus den 500 haben wir dann mit Warteliste arbeiten müssen. Irgendwann konnten wir mal 1000. Und heute sind wir über 1000, ich glaube 1200 oder 1300 ungefähr, Weinabos jeden Monat. Und das macht so einen Heidenspaß. Und aus dem Weinabo ist übrigens eine ganz treue, ich nenne sie immer unsere Nordkurve. Hier in Hamburg ist das die Nordkurve,
Ja.
falls du mal kommst. Ich weiß nicht, ob du was mit Fußball hast, aber
Auf jeden Fall.
diese ist schon immer sehr eindrucksvoll, wie da alles stehen. Aber da hat keiner mit gerechnet. Und wenn wir uns jetzt vorher einen Kopf gemacht hätten, ne, wir haben auch gesagt, welchen Preis? Naja, haben wir gesagt, naja, so und so, wir müssen auch ein bisschen was dran verdienen, das wollen wir auch. Ich meine, alles andere wäre ja gelogen. Aber wir müssen auch jetzt nicht unseren Kunden übermäßig da in die Tasche greifen. Im Gegenteil, die kaufen wahrscheinlich nicht nur das Weinabo, sondern kaufen vielleicht auch 2, 3 Mal im Monat bei uns. Und das ist doch alles okay. Also leben und leben lassen. Und wir waren so überrascht, wie viele Leute da drauf angesprungen sind. Und dann gucke ich so in andere Länder. Ich habe gestern einen Winzer aus Italien da gehabt, der Marco, und ich frage ihn, habt ihr sowas auch in Italien? Da sagt er, in der Form, wie ihr das macht, haben wir das nicht. Also wir müssen uns hier auch in Deutschland nicht kleiner machen. Ich finde, wir können uns sogar ganz schön groß machen. Wir sind, was solche Sachen angeht, Da haben wir sogar das Glück vielleicht, nicht ganz so stark in diesen, gerade Frankreich, Italien, du kennst das, die Leute sind alle Weinkenner da, und zwar vor dem Herrn, weil sie mehr oder weniger irgendwo immer jemanden kennen, der aus der Weinbranche ist und extrem lokalpatriotisch und manchmal auch dadurch sehr die Scheuklappen auf. Da finde ich, haben wir in Deutschland eine wesentlich bessere Grundlage.
Henrik, mit dem Abo hast du ja die Grenzen von Wein am Limit im Grunde genommen also sukzessive verschoben. Gleichzeitig gibt es aber sicherlich auch bei diesem Projekt Wein am Limit Grenzen, also logistische Grenzen, wirtschaftliche Grenzen. Vielleicht hast du auch mentale Grenzen, wo du sagst, bis hierhin und mehr kann ich mir und meinem Team nicht zumuten. Lass uns da mal einen Moment dran teilhaben.
Ja, also wir könnten zurzeit, also ich sag mal so, wir haben immer erstmal gedacht, bei 500 hören wir auf. Weil wir gedacht haben, das passt ganz gut, weil wir da teilweise ja auch so separate Fassabfüllungen hatten und Kleinstmengen. Und man geht ja immer davon aus, je weniger etwas verfügbar, umso wertvoller und interessanter ist es. Wobei, mein Gott, es gibt auch ein 1200 Liter Fass, da kann man dann auch 1800 Flaschen rausmachen. Also will damit sagen, damit kann man sowieso schon mal die Grenzen verschieben. Ich glaube, für Wein am Limit haben wir eine Grenze. Oder beziehungsweise können wir immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Und zwar nicht so schnell, wie wir manchmal möchten. Wir können es einfach nicht. Das geht los bei Mitarbeiter, Team, Büro. Am einfachsten ist es noch, die Logistik zu skalieren. Und in der Beschaffung stelle ich fest, ist es eigentlich gar nicht so das Thema. Also da hätten wir sicherlich Luft nach oben, aber es muss auch nicht um jeden Preis. Ich finde, und da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin sagte auch, ich glaube, wir müssen nicht immer nur an das maximale Skalieren denken. Wir müssen erstmal daran denken, dass wir erstmal etwas haben, was die Kunden wirklich wollen und womit sie sich wohlfühlen. Und wir reden immer über, was kostet was. Also wir haben sozusagen eine negative Haltung zu den Dingen, anstatt eigentlich erstmal unsere Leidenschaft zu verkaufen und beziehungsweise die Leidenschaft erstmal anzusprechen. Das ist natürlich ein Wagnis, weil man nie weiß, wohin oder wohin man geht oder wo das endet oder ob man damit überhaupt Erfolg hat. Aber ich finde, man muss auch mal an was glauben und man muss auch mal überzeugt sein. Und man muss, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, zum Beispiel Robert Mondavi, wenn man neben dem nur gesessen hat oder gestanden hat. Und ich durfte in meiner Zeit im Napa Valley häufiger und auch viel häufig danach noch immer wieder mal mit ihm sprechen und. Der hat, also man sagt ja immer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, aber der brauchte bestimmt nicht zum Arzt gehen. Also der war kerngesund. Und der war ziemlich alt geworden. Zum Schluss ist das Imperium natürlich auch auseinandergefallen. Aber der hat eben nicht nur für sein Weingut gedacht, sondern für die Marke Napa Valley und am Ende für die Marke Kalifornien. Solche Typen. Davon hätte ich gern ein paar mehr.
Ich glaube, man spürt auch jetzt, ich spüre das und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch, deine Energie und die Begeisterung, die letztlich hinter deinem oder deinen, ich nenne es mal im Plural, deinen Projekten steht. Wen erreichst du mit Wein am Limit wirklich? Also, was ist das für eine Zielgruppe? Kennst du sie?
Ja, und das Wort Zielgruppe ist ja immer gleich schon bestimmte Generation, bestimmtes Alter, Geschlecht oder sonst was. Das Witzige ist, bei Wein am Limit mischt sich das ziemlich gut. Wir haben natürlich eine Männerlast, wir sind ein männerlastiges Thema. Nicht erst seit gestern und wahrscheinlich auch in der nahen Zukunft wird es auch so bleiben. Wobei wir haben auch Gott sei Dank eine ganze Menge Frauen bei uns, die das auch anspricht. Aber so aus der Historie heraus glaube ich, wir haben vor allen Dingen Männer, die irgendwo im Alter zwischen, das kann man ja auch auf YouTube oder bei Facebook ja auch sehen, zwischen 25 und 50 ungefähr sind. Also ich bin ja schon über 50. Ich bin immer eigentlich, wenn ich mich selber sehe, ich bin eigentlich schon raus aus der besten Zielgruppe oder aus unserer größten Zielgruppe. Auch lustig. Aber generell, und was ich ganz toll finde, wir haben Leute, die sich das wirklich gönnen, zum Beispiel einmal im Monat dieses Abo. Das sind teilweise Studenten, Weinbaustudenten oder dann haben wir Leute, die sich das einfach gönnen, weil sie Wein am Limit cool finden und uns unterstützen wollen. Oder dann haben wir sehr unterschiedlich, auch nicht nur sogenannte Bio-Deutsche, ne, sondern auch viele ausländische Namen tauchen da immer wieder auf. Es ist also wirklich sehr, sehr gemischt und das freut mich eigentlich. Und das war auch wahrscheinlich meine größte Überraschung. Ja, genau, wer soll es eigentlich kaufen? Und da habe ich festgestellt, die größte Zielgruppe ist nicht das Alter, nicht das Geschlecht, sondern ist die Haltung zum Leben. Und da kann ich feststellen, es sind viele Menschen dabei, die unser Abo nehmen, weil ein bisschen Lebensqualität, eine gute Story, die wollen sozusagen ihren Horizont erweitern. Wenn sie Lust haben, gehen sie in den Login-Bereich, holen sich die Informationen. Wir nehmen uns aber auch nicht so ernst und wir sind nicht die, wir reden nicht wie die Priester von der Kanzel, sondern auf Augenhöhe findet die Kommunikation statt. Und das ist alles etwas, was dazu für eine gewisse Entspanntheit oder eine gewisse Lockerheit sorgt.
Welche Rolle spielt, glaubst du, zumindest deine ja weitgehende Orientierung auch Richtung Biowein, Nachhaltigkeit etc.?
Ja, immer mehr. Ich habe sag ich mal, meine Hochphase für die Vernaturelle habe ich auch so ein bisschen hinter mich gelassen. Ich habe sie am Anfang als sehr wichtig empfunden. Es wurde mir auch leider, muss ich sagen, von einigen Leuten aus der Branche sehr übel genommen. Ich fand es aber trotzdem total wichtig, weil bei den konventionellen Weinen ist halt bei bestimmten Sachen einfach auch Schluss. Und die Bio-Weine schaffen es ja häufig, dann noch zusätzliche Aspekte reinzubringen, die ja auch weit über den Wein hinausgehen. Ich trinke ja nicht nur den Wein, sondern ich trinke ja auch den Wein eines Menschen, der eine Idee hat. Und wenn ich jemanden habe, der das Stück Land, was ihm die Natur geschenkt hat oder die er sich gekauft hat, natürlich, das Stück Land, dass er das gut behandelt, dann will ich ihn dabei auch unterstützen. Und dass der Bio-Weinbau natürlich auch wiederum den Menschen noch stärker im Vordergrund hat als die Maschine, das finde ich gut, weil am Ende können die Menschen den Unterschied machen. Eine Maschine, ähnlich wie bei der KI, ich kann jetzt zwar einen super Text schreiben, aber einen Text eventuell mit Fehlern oder mit kleinen Fehlern, aber von einem Menschen geschrieben, ich glaube, ist trotzdem interessanter am Ende. Und so ähnlich geht es mir bei diesen Bio und Vernaturell. Das Einzige, gerade bei den Vernaturell, das habe ich aber auch, diese Erkenntnis hat ein bisschen gedauert, sind doch teilweise ganz schön viele Ideologen unterwegs und man kann keine fehlerhaften Weine den Leuten verkaufen. Und das ist mir zu häufig passiert, dass ich Leute gesehen habe, die einfach gesagt haben, nee, das muss so schmecken. Das ist so ein bisschen so wie so beim Sommelier, der dem Gast einen korkigen Wein verkauft. Der Gast sagt, der hat Kork und der Sommelier sagt, nee, der muss so schmecken. Das ist schon ziemlich abgehoben. Aber die Vernaturell heute sind, wie ich finde, angekommen. Und ich glaube auch bei den Konventionellen, die sich früher gesträubt haben, die sagen sich, ich probiere es mal. Also, du bist es immer. Wenn du vorne dran bist, kriegst du entweder ein blaues Auge oder eine blutige Nase und davor darf man keine Angst haben.
Ja, und vor allen Dingen jenseits jeder Ideologie. Wenn ich das nur verkaufe nach dem Motto, es ist vin naturel, dann reicht das nicht. Dann ist es ist ein grundsätzlich gutes Argument, aber es ist kein
Genau.
hinlänglich hinreichendes.
Genau.
Nenn mir doch mal, Hendrik, nenn mir mal eine Entscheidung bei euch bei Wein am Limit, die euch Umsatz gekostet hat. Umsatz gekostet hat, weil sie, sagen wir mal, weil sie deiner Haltung entsprochen hat. Hast du da ein Beispiel?
Also diese richtigen Peaks, so wie jetzt, ich habe jetzt irgendwo mal in einer Fernsehsendung gesessen oder in einem Podcast und Blödsinn erzählt und danach habe ich 500 Beschwerdebriefe bekommen oder sowas. Oder das habe ich eigentlich nicht gehabt. Also das Einzige, vieles, was man im Handel trifft, hat eine gewisse langfristige Struktur. Das heißt also, ich habe sicherlich, oder Bianca und ich haben sicherlich immer wieder Fehler gemacht, bezüglich, wie wir unser Unternehmen geführt haben oder wie wir, ob das Lagerumzug zum Beispiel. Wir hatten jetzt vor kurzem, mussten wir aus einem Lager umziehen, weil unser alter Logistiker gesagt hat, ihr seid zwar schon groß und auch toll, dass ihr so gewachsen seid, aber das Thema Wein, damit verdienen wir nicht genug Geld und wir stellen jetzt um auf, was weiß ich, Schrauben. Jetzt mal, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, dann kriegst du von heute auf morgen eine Kündigung und musst mit deinem Lager umziehen. Was heißt, dass du die gesamte Logistik, also ein Umzug ist arschteuer, dann musst du erstmal wieder jemand finden. Ich meine, du hast ja mit den Leuten jahrelang gearbeitet dort vor Ort. Das ist bei uns ist das ja Fulfillment, also sprich, ist kein eigenes Lager. Und trotzdem sind das Leute, die kennst du beim Namen und die wissen, wer du bist. Und die Mitarbeiter, die kennen sich untereinander sozusagen. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und das kostet Geld. Und daher wäre es natürlich gut gewesen, oder wären wir gut beraten gewesen, jemanden zu haben, der uns nicht von fast heute auf morgen die Kündigung reinreicht. Das kostet zum Beispiel Geld.
Ich hatte jetzt eher gedacht an, du nimmst einen Winzer nicht ins Portfolio oder wirfst ihn raus, weil seine Haltung zu einem
Oh ja.
bestimmten Thema dir nicht gefällt. Oder genau, du hast mal selbst quasi weinpolitisch Position bezogen und hast insofern von der Schelte nachher auch ökonomisch nicht profitiert, sondern das Gegenteil. Also diese Richtung dachte ich.
Ja, da habe ich im Feinschmecker mal vor vielen Jahren, ich weiß noch, da war die Madeleine Jakic noch damals, oder Jakic noch die Chefredakteurin, die sagt, die haben nie wieder so viel Feedback bekommen auf eine Kolumne über Wein. Und ich habe damals geschrieben über die Notwendigkeit von Grauburgunder. Beziehungsweise ich habe gesagt, der Grauburgunder, den wir in Deutschland haben, ist zu 95% einfach massiv nicht gemacht von Winzern, weil sie die Sorte schätzen oder weil sie den Wein schätzen, sondern weil es einfach funktioniert. Die schmecken alle gleich. Und ich habe mal als ich vor vielen Jahren mal als junger Mann gestartet bin in der Weinbranche, wurde mir immer gesagt, die Italiener, ja, die nennen das den Pinot Grigio. Das ist ja eigentlich unser Grauburgunder. Und der Grauburgunder schmeckt viel besser. Und ich habe behauptet, dass der gleiche, das ist heute, ob der italienische oder deutsche, schmeckt eigentlich alles gleich. Das sind alles langweilige, am Reißbrett entstandene Geschmacksmodelle, die mich persönlich nicht abholen, die es allerdings den Anfängern häufig einfacher machen oder vielleicht Leuten auch einfacher machen, mal ein Glas Wein zu trinken. Auf der anderen Seite, wer sowas trinkt, der wird sich nie für Wein interessieren, der trinkt einfach nur ein Glas Grauburgunder und lebt ein Klischee. Und ich habe gesagt, ich bin dafür angetreten. Die Weinwelt hat circa, glaube ich, 5000 Rebsorten, von denen wir aus 2 bis 3 wahrscheinlich irgendwie 1000 Wein machen. Nicht alle davon sind gut, aber es sind auf jeden Fall mehr als nur Grauburgunder. Und sowieso Chardonnay und die anderen üblichen Platzhirsche. Und beim Grauburgunder hat es mich eben besonders geärgert, hier in Hamburg ist das in der Gastronomie wieso. Man geht essen und fragt nach, dann gibt, ich weiß nicht, mit meiner Mutter war ich essen in einem Restaurant, hat sie gefragt, den Kellner, ja, was haben Sie denn für Weine? Ja, ich habe einen Grauburgunder, ich habe einen Riesling, ich habe einen Weißburgunder. Nicht den Jahrgang, nicht den Erzeuger, nicht die Region genannt, ein Glas Grauburgunder. Und diese Oberflächlichkeit, die finde ich einfach zum Kotzen.
Und diese Kolumne hat dir geschadet?
Ja, geschadet und genützt, ne? Geschadet, weil die Leute, also ich wusste sofort, wer gegen mich war. Und dann wusste aber auch, wer sofort auf meiner Seite ist. Und wenn ich das heute sehe, ich finde dieses Bashing, darum ging es mir persönlich weniger. Gerade wenn du eine Seite Platz hast, kannst du auch mal ein bisschen mehr schreiben. Aber die Leute lesen ja nur das, was sie lesen wollen. Und da haben gesehen, ja, der Thomas, der hat jetzt den Grauburgunder gebasht. Im Internet heute geht das ja noch viel schneller und viel brutaler. Da halte ich mich jetzt auch wirklich mittlerweile raus. Mir gefällt das nicht, dieser Diskurs. Aber ja, es gab natürlich trotzdem Leute, die mir auf die Schulter geklopft haben. Aber es waren auch viele Leute aus der Branche, die mir in den Rücken gefallen sind. Es gab Verkostungen mit Grauburgunder, wo man jetzt zeigen wollte, dem Hendrik Thoma, dass der da Blödsinn erzählt hat. Und ich hatte sowas schon mal, als ich in der Welt am Sonntag vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben hatte. Das ist ja so ein bisschen wie diese Per-Steinbrück-Debatte. Da hatte ich geschrieben, unter 5, ich glaube, das waren damals sogar noch Mark zu der Zeit, wo ich geschrieben habe, unter 5 Mark kann man keinen Wein trinken. Und da glaube ich auch fest dran, weil am Ende gibt es nur Verlierer. Da gibt es nämlich die Leute, also außer demjenigen, der vielleicht das im großen Stil verklappen kann. Die Natur nimmt Schaden, die Menschen nehmen Schaden, also sprich, die das produzieren sollen. Und ich finde, das Produkt nimmt auch Schaden, weil das ist für mich kein Wein, das ist einfach nur, ja, Alkohol. Und so habe ich es auch genannt. Das hat mir auch damals, und das fand ich immer irgendwie von der Branche nicht so nett. Dann gab es immer wieder Leute, die das natürlich aufgegriffen haben, ist natürlich eine Steilvorlage und am Ende, da muss man ein breites Kreuz haben, da muss man dann auch aushalten, das habe ich dann auch, aber geärgert hat es mich trotzdem, dass die Leute nicht sagen, ja stimmt, der hat doch recht. wenn ich es heute so sehe, es gibt sehr viele Leute, die genauso denken wie ich oder beziehungsweise das auch erkennen. Warum muss man den Leuten, die mal unbequeme Wahrheiten aussprechen, immer in den Rücken fallen?
Henrik, wir laufen ja alle und du sicherlich auch mit Überzeugungen, mit Gewissheiten durch die Welt, glauben fest daran und trotzdem stellen wir dann manchmal fest, dass wir uns getäuscht haben, dass wir einem Irrtum erlegen waren. Ist dir das auch schon passiert? Eine These über Trends, über Konsumenten, über Wein, von der du überzeugt warst und die dann nicht aufgegangen ist?
Ja, natürlich. Also du hast es ja eben schon mal angedeutet, speziell bei diesem Vin-Naturel-Thema, zu dem ich heute immer noch stehe, aber wesentlich differenzierter als damals. Damals habe ich gesagt einfach, es ist super, dass es das gibt. Es ist super, dass was passiert. Das gibt der Weinbranche einen Push. Es gibt allen einen Push. Nicht jeder muss sich damit identifizieren, aber es schafft auch eine neue Käuferschaft. Und das ist ja auch so passiert. Das waren vor allen Dingen junge Leute in Städten, die das getrunken haben. Dann muss ich sagen, viele dieser Weine haben aber am Ende nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Und viele waren einfach auch, sagen wir es mal ganz ehrlich, scheiße. Aber die Besten sind geblieben. Und ich finde, die haben nicht nur das Recht, hier zu bleiben, sondern sie sind sogar große Vorbilder. Ich will jetzt nicht immer diesen viel zitierten Romani-Conti-Vergleich, aber das ist ja eigentlich ein Naturwein, wenn man so will. Aber gibt es ja noch ganz andere. Clos Rougeard, die beiden Brüder Foucault also in der Zeit, als sie die Weine gemacht haben. Großartig. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also genauso finde ich ein Vigna Tondonia reizvoll oder einen großartigen Pinot Noir vom Konrad Salvay, vom Kaiserstuhl oder einen Riesling vom Breuer, wo ich Gänsehaut kriege. Warum haben wir damals warum wurde das so kontrovers und so hart geführt, diese Debatte? Wir hätten das nutzen müssen als Chance und wir haben es an der Stelle nicht gut gemacht. Aber mein Irrtum war, und da stehe ich heute auch noch dazu, da waren einige Menschen dabei, von denen ich im Nachgang gedacht habe, zu viel Erfolg, das ist nicht gut. Und als Händler hilft man natürlich dem einen oder anderen Winzer auch. In dem Fall rede ich jetzt hier über einen österreichischen Winzer. Man hilft ihm sozusagen über Jahre seine Marke aufzubauen. Und in dem Moment, wo er meint, er hat es geschafft, dann ja, lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Und wir haben alles mitgetragen, auch seine ganzen Mäuseweine etc. Ich sage jetzt bewusst keinen Namen. Eingeweihte werden wissen, worum es geht. Aber es ist viel wichtiger ist, dass ich so eine Art menschlich unter aller Sau finde. Und ja, da habe ich Fehler gemacht.
Das gehört dazu. Gerade
Genau.
wenn man auch gelegentlich zum Mutigen neigt, dann bleibt das nicht aus. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Fehlern umgeht oder wenn man Menschen auch mal vielleicht falsch beurteilt hat oder verletzt hat. Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange.
Genau. Du sagst genau das Richtige. Sorry, ich muss da gerade noch mal was loswerden. Ich bin jetzt gerade so richtig in Fahrt gekommen hier. Genau das, was du sagst. Also man muss bereit sein, Enttäuschungen zu akzeptieren. Man muss weniger Erwartungen an andere haben, außer an sich selbst. Und man muss das, was man tut, mit Begeisterung und Leidenschaft tun.
Ja, wir kommen ganz langsam Richtung Finale. Deswegen nochmal die Frage, glaubst du, dass die Branche sich wirklich verändern kann oder bauen Leute wie du am Ende nur die besseren Nischen?
Wir spielen, glaube ich, in dem Spiel nur eine ganz kleine Rolle. Ist vielleicht trotzdem wichtig. Der eine oder andere wird vielleicht gucken, wie wir das machen und sagen, hey, finde ich auch gut. Am Ende sollte man nicht zu viel kopieren. Man sollte wirklich immer das machen, was man selbst am besten kann. Und ich kann nur jedem sagen, so, glaubt das und macht das, was euch begeistert. Und denkt nicht nur an euch selbst, denkt vor allen Dingen an die anderen, die wir für Wein begeistern müssen. Also wir müssen auch lernen, dass wir hier nicht eine selbstreferenzielle, wie sagt man, Stuhlkreis werden,
Ja.
sondern müssen schon überlegen, wer ist da draußen. Wenn die Branche sich nicht verändert, wird sie sich unter Schmerzen verändern müssen. Ich glaube, da haben wir die Wahl. Also wie wollen wir es machen? Muss es wehtun oder kommt es jetzt die Erkenntnis, okay, da und da sind wirklich große Baustellen, da müssen wir ran. Und da ist ja auch immer viel Chance drin.
Gucken wir nach vorne, Hendrik. Wo siehst du dich in 10 Jahren oder wo siehst du den deutschen Wein in 10 Jahren?
Den deutschen Wein sehe ich weiterhin in einem, also die Winzer, die ich sehe gerade, ich sehe es auch wirklich immer wieder neue, junge, interessante Betriebe. Wir haben gerade eine ganz tolle, ja, fast eine Hobbywinzerin aus Baden gerade. Ich kann den Namen leider jetzt hier nicht sagen, weil wir werden demnächst was mit ihr machen wollen. Deswegen würde ich das jetzt hier ungern verraten wollen. Es ist auch, die Tinte ist auch nicht trocken, aber und solche Sachen gibt es immer wieder. Also ich habe jetzt irgendwelche jungen Leute von der A, mit denen ich demnächst einen Call habe, will sagen, da gibt es auch immer wieder richtig tolle junge Leute, die nach vorne gehen. Es gibt einige Platzhirsche, die großartig sind. Ein Egon Müller, den ich verehre. Battenfeld Spanier, die einen tollen Job gemacht haben in den letzten Jahren. Also Breuer, Theresa, wir haben gerade ein Abo gemacht mit ihr. Wir sind gerade, oder wir haben mit Julian Huber was gemacht. Will sagen, wir haben schon so viele gute Sachen. Also wir müssen das nicht klein machen. Es muss in der Breite vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Und wo ich mich in 10 Jahren sehe, du, dann bin ich fast, dann gehe ich ja auf die 70 zu. Ich würde es total toll finden, weil mit 70 werde ich sicherlich Wein am Limit so nicht mehr machen können, dass ich die richtigen Leute finde, die das sozusagen gerne weitermachen wollen, was ich angefangen habe. Und nicht nur ich, also am Ende gehört meine Frau auch dazu. Und mir hat das immer viel Spaß gemacht, auch mit Jüngeren zu arbeiten. Also wir haben jetzt unsere Tochter, die ist 21, die ist zurzeit bei uns und hilft uns im Bereich Social Media. Und das macht so viel Spaß. Und ich meine, zwischen meiner Tochter und mir sind eben auch ein paar Jahre Unterschied. Und ich sehe auch, die sieht die Welt mit anderen Augen. Aber und sie ist ja ganz anders sozialisiert und sie ist noch nicht mal die allergrößte Weintrinkerin. Aber sie, ich glaube, sie hat das Thema, sie durchdringt das und sie ist bereit und
Hat Feuer gefangen.
hat Feuer gefangen. Und das ist etwas, ich ja, das wäre ein Wunsch, dass wir mit Wein am Limit, mit dem Spirit noch lange die deutsche Weinszene bereichern können und auch unseren Teil dafür tun können, dass nicht nur wir nach vorne kommen, sondern wir alle.
Also Hand aufs Herz, Henrik, lohnt es sich, der Aufwand, den du betreibst, den du betrieben hast und zum Teil auch gegen Widerstände, würdest du es wieder machen?
Ja, vielleicht sogar noch konsequenter, aber das ist immer so, aus diesen Fehlern wird man klug und deswegen no regrets. Ich liebe meinen Job. Ich bin gesund, ich habe eine tolle Frau, tolle Familie, tolles Team, Menschen um mich, die mir was bedeuten. Da kann es doch nicht laufen im Leben.
Ja, das könnte das Schlusswort gewesen sein, wenn wir nicht noch einen Wein gemeinsam probieren wollen. Wir haben uns entschieden, einen südafrikanischen Wein aufzumachen. Stell ihn doch mal ganz, ganz kurz in ein, zwei Sätzen vor.
Ja, das ist Gott sei Dank habe ich den Korava hier. Das ist eine Magnumflasche 21er Palladius von der The Sadie Family aus dem Swartland in Südafrika. Eine Blend aus verschiedenen Rebsorten, die in Amphore beziehungsweise Beton- und Fuderfässern ausgebaut wird.
Und wir haben uns nicht für den südafrikanischen von Ibn Sadi entschieden, weil deutscher Wein schlecht ist. Ich glaube, den Eindruck kann auch keiner der Hörerinnen und Hörer haben, nach dem, was wir hier besprochen haben, sondern weil dieser Wein, wie ich finde, genau die Energie hat, über die wir die ganze Zeit hier gesprochen haben. Ich meine, diese Energie auf drei Ebenen. Ich erlebe sie auf drei Ebenen. Erstens im Glas, also als Spannung, Textur, Zug, Länge. Zweitens in der Herkunft, wenn ich die Landschaft mir jetzt aus der Erinnerung hole, das Klima, der Boden, die Art, wie sich in diesem Wein auch dieser Ort wiederfindet. Und drittens auch im Produzenten. Ich habe Ibn Sadi kennengelernt, seine Haltung, seine Art durchs Leben zu gehen, dieser Mix aus einer inneren Ruhe und gleichzeitig dieses ungeheuer energetische, was er ausstrahlt. Das war der Grund, glaube ich, auch für uns beide zu sagen, diesen Wein wollen wir jetzt final vorstellen. Wie erlebst du ihn im Glas?
Unglaublich klar, sehr präzise, keine Schnörkel, konsequent in seinem Ausbau und über allem nicht ideologisch, sondern einfach Pleasure, also Spaß, Freude. Und du hast schon ganz, ganz viele Sachen gesagt, die diesen Menschen auszeichnen und die ihn auch ausmachen. Und er war ja eigentlich sozusagen unser Role Model, auch für Wein am Limit. Wir kennen uns schon lange. Der war damals ein unbekannter Winzer, der in einer Garage oder in einem Schuppen, in einem Gehöft ein bisschen Wein machte und einen Traum hatte und keinen Importeur fand. Und dann habe ich damals gesagt, dann machen wir das jetzt. Und dann haben wir die ersten Jahre eigentlich den Wein fast nur selbst getrunken oder verschenkt oder mit Freunden getrunken. Und irgendwann auf dem Weg ist dieser Winzer zu dem geworden, was er ist. Nämlich, ich glaube, heute einer der bedeutenden Winzer der südlichen Hemisphäre. Und besonders witzig finde ich, dass Egon Müller jedes Jahr oder fast jedes Jahr immer wieder mal eine Kiste Wein von dem Wein kauft. Und das zeigt mir auch, was diese Branche eigentlich ausmacht. Das ist Leben und Fühlen auf Augenhöhe. Der eine in Südafrika, der andere in Wiltingen an der Saar. Wein hat ein verbindendes Element. Und das strahlt eben, finde ich, auch sehr, sehr gut aus.
Spannend, Henrik, ganz spannend. Ich habe hier viel, viel auch phenolischen Grip, der den Wein hinten raus sowohl sanft macht als auch griffig. Eine Salzspur, die sich da hinten rauszieht, ganz dezente Bitterkeit auch, aber im ganz positiven Sinne. Und dann dieser feine Säurelift, der ihn quasi fast vertikal nach oben zieht. Also das ist das, was ich mit Energie meine, ne? Der strahlt wirklich im Glas und dann bei mir am Gaumen in eine enorme Energie aus, ohne dass das eine unruhige Energie ist. Und insofern hat dieser Wein ganz viel auch von seinem Macher, ne? Der diese Energie hat, ohne dass es eine etwas Unruhiges, etwas Nervöses wäre.
Der Mensch ist der größte Teil vom Terroir, finde ich, weil der Mensch steht am Ende für den Wein, weil nur er war in der Lage, aus diesen ganzen natürlichen Elementen das zu erschaffen. Und niemand beschreibt die Weine so gut wie du, lieber Wolfgang.
Das sagt der Master Sommelier.
Ja, gut. Der Master Sommelier ist ja deswegen nur der Master, weil er eine Flasche mehr trinken kann als der normale Sommelier. Das ist ja der Hausgag zwischen meiner Frau und mir.
Sehr cool. Aber sowas ist ja auch in Deutschland möglich. Das ist ja nicht, dass das jetzt nur in Südafrika möglich ist, weil dort die Bedingungen eben andere sind, sondern solche Weine haben wir auch hier, oder?
In dieser Form vielleicht nicht, weil das wir kleine Weine haben, die aus 10 verschiedenen Rebsorten gemacht werden. Aber diese Art des Weines, dieses Energiegeladene, dieses Energetische, dieses Frische, dieses straighte Element, das gibt's ja auch schon. Absolut. Also da gibt's keine zwei Meinungen, da gibt's sogar einiges hier in Deutschland. Das Einzige, das ist immer die Unterscheidung, ist eben, es ist der Boden, das Klima und auch die, wenn man das Swartland so sieht als Region, ist ja eher ein mediterranes Klima, teilweise maritim, aber auch teilweise ein bisschen höher gelegen. Das Swartland ist ja auch eine sehr fragmentierte Region, ist eben in seiner Art einzigartig, war vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht bekannt. Es war, wenn überhaupt, Stellenbosch kannte man aus Südafrika, vielleicht noch Paar, Franschhoek, wegen der hübschen, pittoresken, des hübschen, pittoresken Settings. Das Swartland war ja eigentlich so ein bisschen hier unser Rheinhessen, wenn man so will.
Ja.
Also sprich, No Man's Land. Und das hat sich ja auch beides geändert. Aber ich glaube, ja, man kann das in Deutschland produzieren, aber wir produzieren unsere Weine, ich finde, die produzieren deren. Vielleicht auch ein bisschen die Essenz dieses Gesprächs. Exzellenz gibt es überall und ich habe gerade Sachen aus Armenien getrunken, hätte ich nie für möglich gehalten, wie gut das sein kann. Also mit anderen Worten, man muss einfach auch offen bleiben. Jetzt ist die Frage, was ist Exzellenz? Und jeder hat seine eigene Definition davon. Aber ich glaube, je länger man Wein trinkt, je mehr man ihn spürt, umso stärker kann man sich auch mit anderen Menschen darüber austauschen. Und vielleicht, weil ja auch am Anfang des Gespräches stand, wie kriegen wir die Begeisterung rein? Genau so. Und zwar für diese jüngere Generation. Denn Geschmack ist ein ganz hohes Gut. Geschmack ist eigentlich etwas wie, als wenn du noch eine Fremdsprache kannst. Und wenn du dann auch noch deinen Geschmack beschreiben kannst, also dann hast du die Vokabeln dafür.
Schön formuliert. Noch eine letzte Frage, mein Lieber. Nenn mir trotzdem, du jetzt wieder ausgewichen bist, ein kleines bisschen, nenn mir einen deutschen Wein, Produzent und Wein, der bei allen drei Ebenen, die ich vorhin genannt habe, maximal liefert. Und dann sag mir, warum kennt ihn nicht jeder 28-Jährige, der gutes Essen liebt? Was ist die fehlende Brücke?
Wow, da gibt's bestimmt ein paar. Ich hatte vor kurzem einen Wein von Julian Huber im Glas, Malterdinger, noch nicht mal seine Top-Lage, an einem Abend, ich war mit einem Freund in einem Restaurant hier in Hamburg, ich kann es sagen, im Hotel für Jahreszeiten. Wir haben ein paar französische Weine getrunken. Danach, Pinot Noir wollte mein Freund wollte unbedingt, dass wir Pinot Noir trinken, ist sehr frankophil, und ich habe gesagt, komm, der steht hier noch mit einem akzeptablen Preis auf der Karte. Und Julian Huber macht große Weine. Und dann habe ich den bestellt und der hatte all das. Der hatte die Klasse, der hatte die Nachhaltigkeit, also sprich diese Länge, von der du sprichst, diese Säure, die Frische, der hat sich nicht aufgedrängt. Der hatte natürlich aufgrund, weil der Julian Huber sehr viel immer mit der Reduktion, finde ich, spielt oder auf jeden Fall sie Teil seiner DNA ist. Ich weiß gar nicht, ob er damit spielt, aber es ist einfach so, er macht es wahrscheinlich so, wie er denkt. Aber dieser Wein hatte alle diese Facetten. Aber jetzt hatte ich gerade vor kurzem eine 64er Rauntaler Wieshell. Es war mal eine Lage, die gab es bis zum 71er Weingesetz. Wieshell ist dann später zum Rauntaler Balken geworden vom Weingut Schloss Elz. 64, muss man dazu sagen, ist speziell von diesem Weingut und ich denke auch in Deutschland ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen oder zumindest im Rheingau ein sehr gutes Jahr gewesen. Das Weingut gibt es ja seit den 70er Jahren nicht mehr und es wurde ja immer viel davon gesprochen, dass gerade Schloss Elz alle diese positiven Attribute, die deutscher Weine hat, in a nutshell eingefangen hat in seiner Zeit. Und dieser 64er, der hatte natürlich eine gewisse Reife, stand aber so schön strahlend da und für sich. Und der Mensch, mit dem ich das getrunken habe, oder die Menschen, die haben gesagt, und die haben nicht so viel Ahnung von Wein, oder das ist auf jeden Fall nicht ihr Thema, aber ich fand einen Satz bemerkenswert. Oh, der riecht teuer. Und ja, also so kann man es auch interpretieren. Für mich hat er einfach großartig gerochen. Wahrscheinlich war das in der Vorstellung dessen, dass teuer und großartig nah beieinander liegen. Aber was für ein toller Wein. Und boah, mein Leben war echt sehr reich mit solchen, oder es bin echt gesegnet, immer wieder solche Weine trinken zu dürfen. Von daher würden mir da noch ganz, ganz viele Sachen einfallen. Vom Breuer natürlich, Nonnenberg, habe ich einige hervorragende Sachen getrunken. Gerade aus den 2000ern, also 2004 ist ja Bernhard gestorben, zu früh. Aber die Weine habe ich geliebt auf der Karte. Ich habe tolle Erlebnisse gehabt mit Birklin Wolf, mit großartigen Weinen aus der Zeit, wo die gerade anfingen, sehr stark umzustellen damals auf dem Weingut. Das war so von 1995, ne, bis 2000. Mhm. Die Weine habe ich geliebt. Ich glaube, sie sind immer noch sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass Sie mittlerweile ziemlich stolze Preise aufrufen können.
Vielleicht nochmal zur Erinnerung meine Nachfrage. Ja? Warum kennt diese wunderbaren Weine nicht jeder 28-Jährige, der gutes Essen liebt?
Ja, weil wir es einfach noch nicht schaffen, ihn auf dem Kanal, der ihn betrifft, für den er sich interessiert, die richtige Botschaft zu vermitteln und zu sagen, probier das mal. Das ist unser Thema ist, dass die Weinbranche immer noch nicht die richtigen Kanäle gefunden hat oder die richtige Art, teilweise jetzt auch diese jüngere Generation mitzunehmen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Winzer anfängt, ein TikTok-Tänzchen zu machen im Weingarten. Obwohl, ich kenne ja ein Weingut Barbakan in
ja, ich auch.
Valtellina. Ja, und die machen das, glaube ich, nicht mehr so, aber das hat mich sowas
von geflasht. Ja, es war cool, ja, absolut.
Einfach richtig, richtig gut.
Ja, ja, ja.
Und in all diesen Tänzchen und all dem, was sie gemacht haben, war ganz, ganz viel Ernsthaftigkeit. Nämlich, das sind ja dieser heroische Weinbau, also Steillage und Kulturlandschaftserhaltung und. Und alle gepierst und tätowiert oder teilweise die Leute, die da arbeiten und egal, so wie Menschen heute aussehen oder sich kleiden in dieser Zeit, ja, die haben auf alle Fälle ganz viele Menschen erreicht, junge Leute. Aber man muss es nicht so machen, ne? Also das ist, aber es war eine Form, sich vielleicht nicht immer so ernst zu nehmen. Und da ist, glaube ich, unsere Weinbranche ganz weit vorne.
Ja, da sind wir wieder im Grunde da, wo wir angefangen haben, ne? Deutscher Wein ist in der Spitze Weltklasse, bedient nicht nur hohe Qualitätsansprüche, sondern auch das, was im Moment stilistisch angesagt ist, nämlich frische, tendenziell eher leichtere Weine. Auch Weißwein ist tendenziell ja eher auf dem Vormarsch als Rotwein. All das kann Deutschland liefern und hat sogar noch den Vorteil, auch unter jetzt wärmer werdenden Bedingungen, das immer noch relativ zuverlässig ins Glas, in die Flasche zu bekommen. Also das Potenzial ist riesig, und es möchte endlich in Gänze wachgeküsst werden, so könnte man es vielleicht sagen. Lieber Henrik, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine super Performance, die du hier abgeliefert hast. Hab mich sehr gefreut, dich dabei zu haben und wünsche dir, dass das noch lange so weitergeht, dass du noch viele spannende Weine im Glas hast und Wein am Limit einer großartigen Zukunft vielleicht dann mit deiner Tochter an der Spitze, entgegengeht.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, Wolfgang, und auch deinen Hörern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß auf jeden Fall. Tragt unsere Botschaft, die von Wolfgang und von allen Leuten, die in der Branche, die sich Mühe geben, tragt sie raus. Ja, das wäre euer Anteil. Und ansonsten lasst uns einfach mal ein bisschen locker machen, auch wenn die Zeiten gerade echt schwer sind und anstrengend.
Vielen, vielen Dank, Henrik.
Ich wünsche euch was. Dankeschön. Tschüss, Wolfgang. Ciao.
So, ihr Lieben, das war Henrik Thoma, Master Sommelier und Mitbegründer von Wein am Limit, mit einer Diagnose, die sitzt. Nicht die Qualität ist das Problem, sondern die Übersetzung. Sprache, Setting, Bilder. Henrik fordert eine Einladungskultur, die Begeisterung für das Produkt ausstrahlt, statt Distanziertes von oben herab. Am Point of Sale, in der Gastro und generell in der Kommunikation. Und ganz ehrlich, in dieser Umbruchsphase kann man es sich wohl kaum leisten, solche Einsichten einfach zu überhören. Denn genau hier entscheidet sich, ob wir Menschen, sagen wir die 28-Jährigen, die gutes Essen lieben, überhaupt noch erreichen. Nicht mit mehr Fachcode, sondern mit mehr Anschlussfähigkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere Genuss im Bus, teile sie mit einem Weinfreund und schalte in 14 Tagen wieder ein, wenn die nächste Episode startet. Bis dahin, tschüss, mach's gut und wie immer, lass es dir schmecken.